wenn ich beim Zocken bin, dann versinke ich da, blende alles um mich herum aus, krieg auch so nichts mehr mit. Meistens mit Kopfhörern klappt das noch besser. Mhm. Und ja, dann bin ich so in meiner eigenen Welt, kann da tun und lassen, was ich möchte. Es ist dann auch entspannt.
Zwischen Games, Büchern und anderen Welten. Medienbezogene Störung bei Kindern und Jugendlichen. Wir sprechen über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Seelenstruggle, dein Podcast der LWL-Uniklinik Hamm.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und auch einer neuen Staffel Seelenstruggle. Wir sind in der zweiten Staffel schon, das ist der Wahnsinn. Schön, dass ihr uns so viel Feedback gegeben habt in der ersten Staffel und zu den ersten Folgen. Macht gerne so weiter, schreibt uns an, seid schonungslos ehrlich, ballert uns zu. Wir sind, jetzt sage ich die ganze Zeit schon wir, vielleicht solltet ihr nochmal sagen, wer hier sitzt. Es sind ja vielleicht auch ein paar neue dazu gekommen, was? Also mich hört er jetzt schon hier ganz fleißig, ich bin Kai, ich arbeite sonst im Radio. Und bin aber nicht alleine hier, sondern Davina, die kennt ihr schon aus der ersten Staffel, jedenfalls die meisten, die ist auch wieder da. Hi.
Hi.
Du bist Therapeutin in der LWL-Uniklinik in Hamm.
Genau.
Und heute haben wir ein Thema, wo ich denke, da weiß ich schon alles zu und wahrscheinlich habe ich wieder gar keine Ahnung.
Genau, wir sprechen heute über medienbezogene Störungen.
Da stelle ich mir sofort vor, Zocker.
Über Sucht, Zocker, denkst du?
Über Zocksucht. So. Weißt du, ich zock die ganze Zeit, PlayStation, Computer. Ja. So, darüber denke ich nach.
Das ist, was man ja erstmal damit verbindet.
So.
Wir können später nochmal darüber quatschen, ob das wirklich alles ist, was man unter medienbezogenen Störungen so versteht. Aber dafür fände ich mega spannend, dass wir uns erstmal anhören, was unsere Gäste denn dazu heute erzählen. Wir haben heute zwei Gäste da. Die Namen haben wir in Absprache mit den beiden wie immer verändert. Heute sprechen mit uns Nick und Laura, die sind 17 und 21.
Was schon krass ist, ne? Also wieder eine krasse Range an Alter.
Voll.
Und ja, haben natürlich auch ihre Geschichten im Gepäck.
Genau. Und die erzählen uns, was die eigentlich so mit medienbezogenen Störungen so zu tun haben. Und ich glaube, danach sind wir ein bisschen schlauer.
Ja, wir sind hier mit Nick und Laura.
Hallo.
Ne? Und ich spreche jetzt erst ein bisschen mit Nick. Laura ist am Start. Und ich bin total happy erstmal, dass ihr da seid. Ich finde das richtig cool, dass ihr Bock habt, hier mitzumachen und wir ein bisschen über ja euer Leben und auch eure Störungen, eure Krankung. Wie sage ich denn richtig? Was sagt ihr denn?
Mediensucht.
Also ich würde es auch eher als Sucht bezeichnen als Erkrankung, aber eine Sucht ist ja eine Erkrankung, deswegen.
Das habe ich auch schon gelernt. Und wie jetzt, wenn ich über dich erstmal spreche, wir haben eine Rubrik, die heißt Seelenstruggle Feelings.
Hm?
Und wenn ich dir jetzt den Satz sage und du ihn vollendest.
Seelenstruggle Feelings.
Mediensucht fühlt sich für mich an wie?
Als wenn ich in meiner eigenen Welt versinke, die ich kontrollieren kann.
Mm,
so, wenn ich so dabei bin, jetzt sagen wir mal, wenn ich beim Zocken bin, dann versinke ich da, blende alles um mich herum aus, krieg auch so nichts mehr mit. Meistens mit Kopfhörern klappt das noch besser.
Mm.
Und ja, dann bin ich so in meiner eigenen Welt, kann da tun und lassen, was ich möchte. Das ist dann auch entspannt.
Ich finde das mega aufregend. Wir haben kurz vorhin schon gequatscht und ich habe mal offenbart, wo ich zockermäßig stehen geblieben bin, nämlich irgendwann Anfang der 90er und weiter ging es auch nicht, weil ich einfach unfähig bin, das hinzukriegen. Aber du hast oder du spielst du Konsole, PC, ist das egal?
Ich spiele hauptsächlich Konsole und auch dann eher Jump'n'Run-Spiele.
Okay.
Oder RPGs.
Und ist das schon immer dein Ding? Also so.
Das war schon immer so.
Okay.
Lag auch unter anderem daran, dass ich zu Hause kein Internet hatte, wofür ich irgendwas anderes irgendwie online spielen konnte. Deswegen so Offline-Jump'n'Run war dann eben das, worauf ich zurückgegriffen habe.
Das Erste für dich.
Ja.
Du bist 21.
Richtig.
Und bist schon ein bisschen, du bist jetzt seit anderthalb Jahren hier in der Wohngruppe.
Ungefähr, ja.
Ich würde ganz gerne weiter vorne anfangen. Wie kamst du dazu? Wann oder erinnerst du dich noch, wann das Spielen für dich was war, was dich noch nicht irgendwie beeinflusst hat? Oder wo du sagen würdest, es war, du hast irgendwann von einem normalen Maß gesprochen oder gesunden Maß.
Ja, das war noch so Kindergarten-Grundschulzeit, wo es noch so im gesunden Maß war, wo ich dann auch öfters draußen war, eben weil ich dann auch jung und recht aktiv war, deswegen auch häufig rausgegangen bin. Ja, und dann so später auch nach der Scheidung meiner Eltern eben, gab es dann auch zwischen meinen Eltern immer noch hier und da Probleme und vor denen wollte ich flüchten und habe mich dann immer mehr und mehr mit der Zeit eben in die Medien zurückgezogen. Also sprich, an der Konsole gehangen. Und das wurde dann irgendwann auch so viel, dass ich das quasi tagtäglich gemacht habe. Ich bin zur Schule gegangen, wenn überhaupt. Manchmal bin ich auch nicht gegangen, habe dann geschwänzt quasi. War dann wieder zu Hause und saß dann den ganzen Tag bis mitten in der Nacht vor der Konsole.
Jetzt müsste ich eigentlich fast nochmal wieder zu dem Satz springen, Seelenstruggle Feelings. Und ich würde das Mediensucht gerne durch Spielen ersetzen.
Ja.
Spielen fühlt sich für mich an wie? Ist das was anderes oder ist das das Gleiche?
Nee, für mich ist das Gleiche. Mhm. Weil ich ja eben durch das Spielen da eben, also mich von den ganzen Problemen distanzieren konnte, was mich dann eben auch abgelenkt hat.
Und für dich gab's da eine wichtige Richtung oder einen Punkt, an den du dich erinnerst, wo du gesagt hast, da habe ich erst realisiert, dass das gerade nicht mehr gesund ist, das Maß?
Das habe ich dann realisiert, als ich dann, nachdem ich mein Fachabi gerade so geschafft habe, dann aber erstmal ohne Ausbildung täglich zu Hause war und es dann irgendwie nur noch Krach gab mit den Eltern, wo ich dann auch nicht mehr wirklich fliehen konnte durchs Zocken, weil ich ja eben wirklich immer da war.
Mhm. Ja, stelle ich mir irgendwie total irgendwie komplex vor, weißt du? Machst du das, was dir gerade Sicherheit gibt und andererseits kommt langsam raus, dass das auch ein Stück weit ein Problem ist. Also weißt du, das klingt für mich nach einem riesigen Konflikt für dich. Weil das ja, also so wie ich mir vorstelle und so wie du das erzählst, eigentlich für dich das Schönste des Tages war.
Das war ja auch das Schönste des Tages.
Ja.
Nur es ist halt eben auch nicht schön, wenn man dann da auch ständig irgendwie drin unterbrochen wird. So, da rausgezogen krass. Wird. Deswegen, dass es auch irgendwann so weit ging, dass ich dann häufig nicht mehr zu Hause war, um dann so eben dem Stress zu entfliehen. Aber ich war ja auch noch in therapeutischer Behandlung und auch meine Therapeutin hat gesagt, dass sie mich da so nicht wirklich therapieren kann, weil ich da was Stationäres bräuchte und nicht irgendwie alle 1-2 Wochen eine kurze Therapie bei ihr. Also hat sie mir dann hier das Auxilium Reloaded vorgeschlagen.
Und wir haben jetzt schon ein paar Folgen irgendwie aufgenommen und als so die Sätze fielen, ja, da würde ich dir gerne was Stationäres vorschlagen, da gibt es Psychiatrien, die sich damit auskennen oder Wohngruppen. Das löst Verschiedenes bei den beiden Menschen aus. Was war bei dir? Was hat das mit dir gemacht, das zu hören?
Also, ich meine, wirklich informiert darüber habe ich mich jetzt nicht. Das hat meistens eher meine Eltern gemacht, weil sie mir unter anderem auch helfen wollten, weil ich manchmal gerne auch Sachen schleifen lasse oder so von mir wegschiebe.
Ja.
Aber dann hatte ich dann auch irgendwann ein Gespräch mit der LWL-Klinik in Bochum, so ein Diagnosegespräch, kein Eignungstest, Diagnosegespräch, wo dann auch gesagt wurde, dass auch die LWL-Klinik in Bochum es für erforderlich sieht, dass da eine stationäre Behandlung dann zustande kommt. Wodurch ich dann auch ein Empfehlungsschreiben eben hingekriegt habe.
Ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal, jetzt hole ich aus, ist aber das erste Mal, als ich zur LWL-Klinik nach Hamm gefahren bin, bin ich mit so einem Sack voller Vorurteile zu einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gefahren.
Mhm.
Weißt du, so was man alles so, keine Ahnung, ich hatte gar kein Bild, ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Und du hast ja selbst auch gerade gesagt, ich habe mich damit eigentlich nie auseinandergesetzt. Wie war das dann so, du bist zum Erstgespräch, war ein Erstgespräch dann?
Richtig.
Da hingegangen? War das für dich ein positives Erlebnis?
Also positiv war es jetzt nicht, weil es war auch nicht negativ, weil es mir dann auch im Endeffekt geholfen hat. Also im Endeffekt war es positiv, ja. Aber als ich dann da in dem Moment saß, war ich, glaube ich, eher nervös.
Mhm.
Weil ich bin eigentlich eher jemand, der nicht viel redet. Eher der ruhige Typ. Mein Vater war dabei. Der hat den größten Redeteil dann übernommen und den Therapeuten einiges erklärt. Aber ich habe auch eine Zeit lang mit dem Therapeuten immer alleine gesprochen. Der hat mir ein paar Fragen gestellt, die habe ich dann eben beantwortet.
Und gab es irgendwie Momente, weil manchmal so eine Sucht ist ja auch was Fieses, ne? Weil du bist einerseits, merkst du, ja, das ist irgendwie gerade kein gesundes Maß für mich oder ich habe ein Problem damit aufzuhören und gleichzeitig wünscht man sich das ja, also ein Teil von einem will ja damit gar nicht aufhören wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor.
So war es auch.
Ja, weil Medien, gerade so beim Spielen, bei Mediensucht und bei so medienbezogenen Dingen, man kann ja nicht richtig vor denen fliehen, denke ich mir.
Nee.
Oder wie ist das?
Nee, heutzutage ist ja alles möglich im Medium, sei es jetzt das Handy oder die Konsole, Fernseher, deswegen, da kann man heutzutage nicht mehr richtig verfliehen.
Okay.
Man kann das nur auf ein gesundes Maß reduzieren, aber man kann es nicht wie jetzt bei einem Alkoholsüchtigen den Alkohol verbieten.
Weil das ist ja ein mega gutes Beispiel, ja genau. Also weil das ist ja das, was man häufig denkt, ja dann lass es sein, aber du kannst dich dem ja gar nicht entziehen. Also gerade wenn man auch über Schule, wenn man über Ausbildung, wenn man über Job nachdenkt, ich weiß gar nicht, gibt es heute noch einen Job ohne irgendwie medienbezogenes Arbeiten oder so, das ist natürlich auch schwierig und okay, das ist für mich zum Verständnis schon mal cool. Und dann, wie war dein Weg hier in die Wohngruppe? Wie war das für dich? So, das war dann dein erster Auszug von zu Hause, oder?
Das stimmt, das war mein erster Auszug.
Krass.
Ich meine, die ersten paar Nächte, die waren schon seltsam, dass ich dann nicht zu Hause geschlafen habe, also nicht mehr gewohnt habe. Das Bett ist auch recht unbequem gewesen zu der Zeit. Ich musste mich da ein bisschen einschlafen im Bett. Ja, am Anfang hier hatte ich 2 Wochen eine Monitoringphase.
Eine was?
Eine Monitoringphase. Es ist so eine Eingewöhnungsphase, auch für die Betreuer hier, damit sie gucken, wie ich mein Handy nutze. Da konnte ich dann so ab mittags mein Handy abholen und bis abends zur Zimmerzeit behalten.
Ah, krass, okay.
Und nach den 2 Wochen hat sich das auf eine Stunde reduziert.
Ui.
Ja.
Boah, eine Stunde, ich muss das mal ganz kurz für mich begreifen, ne? Ich glaube, die habe ich vor dem Frühstück dann schon. Manchmal. Es kommt drauf an, wenn du Sachen hast, die du abklären musst. Also ich bin erschrocken manchmal. Es gibt ja diese Funktion Bildschirmzeit und so, ne? Kannst du ja ansehen. Ey, also wirklich. Da, ich glaube, da ist jeder schnell erschrocken. Weil wenn man das selbst einschätzt, ich kenne niemanden, der da zu viel schätzt. Sondern ich kenne nur Leute, die sagen würden, ja, keine Ahnung, ich werfe mal 2,5 Stunden in den Raum oder so. Mhm. Oder, ne? Und dann guckt man dahinter drauf.
Und sind 4.
Alter. Das ist ja wirklich, und es gibt 1000 Studien, es gibt immer wieder Artikel in Zeitungen, beim Radio oder wo auch immer, dass die Mediennutzung generell bei Jung und Alt steigt, gerade natürlich nach Corona wahrscheinlich nochmal extremer. Mhm. Damit hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass das wirklich ein Thema ist, was immer mehr aufkommt. Und eine Stunde, braucht manchmal für einen Artikel eine Stunde, wenn der kompliziert ist, weißt du, wenn man den liest. Hm? Das ist krass. Okay, wie war das für dich? Das finde ich spannend.
Boah, also die eine Stunde, das war schon recht seltsam, weil sonst hatte ich ja mein Handy eigentlich fast immer parat, wenn ich es wollte. Mhm. Und dann hatte ich auch recht viel Freizeit auf einmal, die ich irgendwie ohne Handy verbringen musste.
Ja, was hast du gemacht?
Unter anderem habe ich mehr angefangen zu lesen. Mhm. Also ich lese gerne Thriller. Hauptsächlich von Sebastian Fitzek. Der Rest, der catcht mich nicht wirklich so, der fesselt mich nicht so.
Mhm. Ja, Wahnsinn, ey. Ich finde, also ist eine schöne Beobachtung, weil manchmal fällt einem ja gar nicht auf, wenn man da sitzt und wie schnell man dann doch darin verfällt. Weißt du, so nichts tun tut, fällt einem schon manchmal schwer. Und so dann, dass einem immer fällt, ach krass, ich habe jetzt so viel Freizeit. Wie ist dein Tagesablauf? Also wie funktioniert das für dich? Du bist 1,5 Jahre hier.
Ja.
Wie läuft so dein Tag ab?
Also mein aktueller Tagesablauf unter der Woche ist, ich stehe morgens auf, gehe entweder zur Schule oder zur Arbeit, je nachdem, was für ein Wochentag gerade ist, komme dann wieder und mache dann so erstmal meine Aufgaben, die ich machen muss, sagen wir Zimmer putzen oder Bad putzen, je nachdem, was am Tag anfällt. Dann koche ich noch für mich, dann ist auch schon meistens abends 8 Uhr nach dem Abendessen dann und dann bin ich meistens im Zimmer und schalte dann nochmal so ein bisschen ab und schaue vielleicht einen Krimi.
Geht schnell rum dann so ein Tag, ne?
Ja, wenn man nicht hier ist den ganzen Tag und draußen irgendwas zu tun hat, dann ja.
Ja, das ist schon krass. Du hast immer gesagt, du hast dich über das Spielen in so eine sichere Welt gerettet. Und du hast ja offline gespielt.
Ja.
Okay, weil beim Jump'n'Run, ich bin jetzt kein Zocker, aber du hast mir schon erklärt, das ist sowas wie Super Mario.
Ja.
So kann man, also dass eine Figur meistens rennt von durch den Level und bewegt sich die ganze Zeit, deswegen auch der Name. Ne?
Aber genau.
Es ist ja nicht die Kommunikation bei diesen Spielen zum Beispiel.
Nein. Ne? Also je nachdem, ob ich das Spiel schon mal durchgespielt habe oder neu angefangen habe. Also wenn ich es neu angefangen habe, dann wollte ich natürlich erstmal die ganzen Level schaffen. Mhm. So, das war so mein erstes Ziel. Und dann nehmen wir mal Super Mario als Beispiel. Da kann man in jedem Level nochmal Sternmünzen sammeln. Das war dann so das nächste Ziel.
Ah, okay.
In jedem Level alle Sternmünzen zu sammeln.
Ah, krass. Du hast auch schon gesagt, irgendwann bist du gar nicht mehr rausgegangen. Du hast dich im Prinzip nur noch in das Spiel geflüchtet, ne?
Also ja.
Würdest du sagen, weil man sagt ja häufig, ist so eine Sucht oder auch eine psychische Erkrankung, die ja auch eine Sucht ist, wird dann zum Problem, wenn sie sich auf das eigene Leben oder auf das Leben irgendwie von anderen auswirkt, ne? Mhm. Und war das für dich ein Selbsterkenntnis? Prozess, dass du gesagt hast, ich habe noch nicht ganz rausgehört, ob bei dir das Spielen an sich das Problem war oder nur, dass du den Streit wegen des Spielens hattest.
Ja, wegen des Spiels hatte ich ja Streit und habe auch unter anderem vernachlässigt, mich mit meinen Freunden eben zu treffen, die ich da noch hatte. Also ich habe sie immer noch, sie wohnen alle woanders. Also das Treffen ist gerade aktuell ein bisschen schwierig. Mhm. Deswegen, das habe ich vernachlässigt. Ich habe auch die Familie vernachlässigt, weil ich ja den ganzen Tag nur bei mir im Zimmer saß. Habe also auch nichts mit denen unternommen, wenn die mal irgendwie draußen waren. Da auch die Schule habe ich vernachlässigt. Ich bin zwar hingegangen, aber als ich dann wieder zu Hause war, ich habe keine Hausaufgaben oder so gemacht, auch nicht für Arbeiten gelernt. Deswegen war ich ja hier und da mal froh, wenigstens mit einer 4 oder einer 3 nach Hause gekommen zu sein in Arbeiten.
Das war ich auch. Also nein, aber das kann ich verstehen. Das Verflixte an so einem Spiel ist natürlich, das ist ja auch immer verfügbar.
Ja.
Also das stelle ich mir vor, wenn man so klassisch über Sucht nachdenkt, oder dann ist häufig eine Sucht auch etwas, was viel Geld kostet, was nicht immer verfügbar ist oder teilweise auch gesetzlich limitiert. Das hast du ja beim Spielen nur bedingt. So klar, es gibt Spiele, die kosten Geld, aber es gibt ja auch verdammt viele Spiele, da gibst du einmal, wenn überhaupt, Geld für aus und hast sie dann.
Ja.
Oder man kriegt sie irgendwoher. Meinst du, dass es immer verfügbar ist, Ist das für dich ein Problem gewesen?
Ich meine, dadurch, dass es eben immer verfügbar war, habe ich mich da eben jeden Tag dran gesetzt. Ich glaube, wenn es nicht jeden Tag verfügbar gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch versucht, was anderes zu machen. Deswegen saß ich dann da und habe gespielt.
Hast du jetzt noch eine eingeschränkte Medienzeit?
Also fürs Handy nicht mehr, das habe ich 24/7. Für meine anderen Geräte müsste ich Bonuskarten abgeben, die ich mir hier verdienen kann. Und könnte dann für 1-2 Stunden in der Blackbox spielen.
Ah ja, okay. In der Blackbox?
Das ist unser Zockerraum.
Ah, okay. Ja, okay. Klang jetzt gerade wilder, als es jetzt im Endeffekt ist. Es ist einfach ein normaler Raum.
Genau, ist
ein
normaler Raum.
Es ist keine schwarze Box.
Nein. Okay, alles klar. Nein.
Das dachte ich am Anfang auch, als ich hier gekommen bin.
Ich war gerade kurz. Will ich es jetzt wissen? Oder? Ja, ich muss es leider wissen wollen. Dein Weg in die Hilfe ging ja verhältnismäßig fast schnell. So klang es jedenfalls, oder?
Na gut, ich musste schon so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr mindestens warten, bis das alles mit den ganzen Anträgen und so alles durchgegangen ist. Und ich ja dann auch das Vorstellungsgespräch hier hatte. Aber im Gegensatz zu eventuell manch anderen ging es bei mir wahrscheinlich eher schneller.
Okay.
Also ich weiß nicht, wie die anderen warten mussten. Habe ich auch nie nachgefragt, ehrlich zu sein.
Ist ja, also schön ist, dass du es ja auch so so wahrnimmst, dass es für dich ein Weg war, der verhältnismäßig schnell ging und dir da schnell helfen konnte. Nick, du hast noch was gerade kurz angesprochen. Und das ist irgendwie, glaube ich, ein Satz, den haben ganz viele schon gehört mit ähnlichen Problemen oder Leute, die sich jetzt wiederfinden. Den Satz, das ist nur eine Phase. Was löst der Satz in dir aus?
Also der Satz, das ist nur eine Phase, das löst halt so mehr aus, dass ja, das ist teilweise auch irgendwie, vielleicht möchte man nicht helfen, vielleicht ist es einem egal, wenn es so eine Phase ist, dass man glaubt, dass es von alleine weggeht, dass man quasi oder auch darauf hofft, dass es alleine weggeht und deswegen vielleicht nichts macht oder zu wenig macht, weil, wie gesagt, ist ja nur eine Phase.
Also hättest du dir auch gewünscht, dass vielleicht die Phase ernster genommen wird und vielleicht auch früher was passiert?
Das wünsche ich mir in der Tat. Weil wäre die Phase vielleicht früher ernst genommen worden, dann wäre das bei mir zu Hause vielleicht nicht so eskaliert. Also hätte es vielleicht nicht so viele Streitigkeiten gegeben.
Und nur weil ich gerade schon mit dir spreche, vielleicht fällt dir trotzdem was ein, wenn Leute, die jetzt gerade zuhören oder euch gerade zuhören und sich irgendwie angesprochen fühlen, weil sie denken, oh, das ein bisschen trifft das auch auf mich zu oder so, gibt es irgendwie vielleicht einen Tipp oder so oder irgendeinen Ratschlag, den du weitergeben kannst oder weitergeben möchtest?
Also wenn man in einer Phase, jetzt mal so in Anführungszeichen, ist und das auch gesagt bekommt, dass man vielleicht schon mal gucken könnte, ob das vielleicht etwas mehr als nur eine Phase ist. Wenn man das vielleicht über 1-2 Jahre hinweg gesagt kriegt, dass nur eine Phase ist, weil das wäre dann schon eine ziemlich lange Phase, dass das dann vielleicht etwas verdächtig sein könnte, dass das eben keine Phase ist, sondern eine Sucht.
Jetzt bist du 1,5 Jahre hier und ich habe ja schon gesagt, ich habe noch eine kleine Mini-Rubrik, die im Prinzip keine richtige ist, sondern nur eine Frage, aber das würde mich trotzdem interessieren. Worauf bist du rückblickend stolz?
Rückblickend stolz bin ich darauf, dass ich jetzt nicht mehr so eine Couch-Potato bin, sag ich mal. Also eben, dass ich auch öfter mein Zimmer verlasse. Ich habe auch etwas mehr soziale Kontakt jetzt wieder. Ich habe es auch durch Hilfe der Einrichtung geschafft, eine Ausbildung zu finden als Tischler.
Cool.
Die ich letztes Jahr im August angefangen habe.
Und, wie läuft's?
Bis jetzt ganz gut. Also ich kann nicht klagen. Mir macht Spaß.
Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Weil so mit Holzarbeiten und so, Glückwunsch.
Danke.
Ja, kannst du sehr stolz drauf sein. Das ist und ist auch ein gutes Handwerk. Ist sehr gefragt. Ich sag dir, Handwerker kriegen, schwierig.
Ja, wir haben auch ganz viele Aufträge. Ja, also ne? Die Wartezeiten sind lang.
Nein, sehr, sehr cool. Das war's im Prinzip schon fürs Erste.
Ja, spannend, Kai. Hättest du gedacht, wenn du an medienbezogene Störungen denkst, dass es nicht nur die Ego-Shooter-Spiele sind?
Im Kopf hat man natürlich, also ich auf jeden Fall, ich sag nicht Mann, ich auf jeden Fall den Jugendlichen, die 2 Liter Eistee Pfirsich neben sich und die ganze Zeit schön Counter-Strike, Fortnite, den ganzen Bums. Ne? Also ich habe wirklich daran gedacht, das muss das Bild sein, aber das ist halt auch egal, welches Spiel ist. Also es geht gar nicht so um das Spiel, hatte ich das Gefühl, sondern eher um einen Schutz, eine Welt. Weißt du?
Ja, voll. Und da finde ich, dein Eindruck war da ja total stimmig mit dem, was Nick so erzählt hat. Ne? Also es geht gar nicht so sehr darum, was jetzt die Spielinhalte sind, die die Jugendlichen da spielen oder konsumieren, auch wenn darüber immer viel diskutiert wird in den Medien, ne? Sondern dass das, was eigentlich schwierig ist an der Sache, ist, dass Jugendliche sich in so Parallelwelten flüchten. Das hat er ja auch, finde ich, mega gut erzählt, ne? Super, dass er gesagt hat, naja, es war irgendwie schwierig zu Hause, es gab viele Konflikte und das ist ja auch was, was wir häufig irgendwie sehen, dass irgendwas schwierig wird im Leben und Jugendliche brauchen einen Ausgleich. Und das kennen wir ja auch mega gut, oder?
Es gibt auch Parallelen zu der Substanzfolge, die wir hatten. Also voll. Süchtig nach Substanzen, das ist auch im Prinzip eine Parallelwelt, ein Schutzraum, in dem man sich flüchtet vor Problemen, die in der Realität passieren. Und so ein bisschen daran muss ich so sehr denken.
Absolut, da finde ich, sagst du auch gerade was total Spannendes, weil tatsächlich, es wird ja immer super viel geforscht auch, ne, so am Gehirn und so. Und viele stellen sich vielleicht ja auch die Frage, warum können wir eigentlich nicht aufhören zu spielen?
Ja, wo ist der Kipppunkt?
Also das eine, was ich super spannend finde, ist, dass tatsächlich man zeigen konnte, dass wenn wir spielen, ne, also wenn wir uns so in den Medien bewegen, dass das so gleiche Sachen auslöst in unserem Gehirn, wie wenn wir zum Beispiel Drogen konsumieren. Das wird nämlich so ein Glückshormon, also so Dopamin, das wird freigesetzt und wir kriegen so ein Gefühl von, wir brauchen mehr davon. Das macht uns Spaß, das macht irgendwie Freude.
Kann man auch nachempfinden, ne? Also wenn man schon mal so ein Level geschafft hat, man hat daran rumgeackert und dann ist man
voll.
Ist man hinterher happy, okay.
Genau. Und um das stoppen zu können, müssten wir ja eigentlich super gut uns selber kontrollieren können. Ne? Und das fällt uns Erwachsenen ja oft schon schwer. Aber das fällt Jugendlichen noch viel schwerer und Kindern auch, weil die Strukturen, die man dafür braucht im Gehirn, noch gar nicht so ausgereift sind wie bei Erwachsenen. Das erklärt, warum viele Kinder und Jugendliche noch schwerer aufhören können mit dem Spielen, als wir Erwachsene das können.
Jetzt reden wir natürlich irgendwie viel übers Spielen und irgendwie sind wir schnell bei der Konsole und so. Medienbezogene Suchterkrankung ist natürlich auch ein Punkt. Ey, so häufig, ich habe es gerade im Interview mit Nick Hörtmann schon, ich habe mein Handy auf jeden Fall definitiv viel zu viel in der Hand und gucke da drauf, Social Media und so. Das klammern wir ganz bewusst gerade ein bisschen aus.
Genau, weil auch das finde ich mega spannend. Aktuell ist es so, dass man in Deutschland tatsächlich als Diagnose letzten Endes nur so, man nennt das so pathologisches Spielen vergeben kann. Also, dass man sozusagen nur dann davon spricht, dass jemand eine Suchterkrankung hat in dem Bereich, wenn er sozusagen Glücks- oder PC-Spiele spielt, ohne die kontrollieren zu können.
Okay, also das heißt, es gibt einen Katalog für Therapeutinnen und Therapeuten. Genau. Da steht drin, so, mach Glücksspiel, das ist Krankheit, aber Social Media, ich bin 28 Stunden am Tag, das ist relativ viel am Tag, an Instagram und TikTok und so, das ist noch keine Krankheit, nee, weil es eben nicht im Katalog steht.
Ja, voll, okay. Nicht. Das ist spannend, oder?
Ja.
Und das heißt, wenn ich jetzt gerade irgendwie viele PC-Spiele spiele, dann kann ich schon eine Diagnose kriegen. Nach genau den Dingen, die Nick, finde ich, total gut benannt hat. Ne? Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kann das nicht mehr kontrollieren. Also das Zeitgefühl geht einem total verloren, wenn man andere Lebensbereiche und Interessen völlig vernachlässigt. Das hat er ja auch super schön erzählt, ne? Dass er einfach Freunde im realen Leben nicht mehr getroffen hat, wenig Zeit mit der Familie verbracht hat, nicht mehr zur Schule gehen konnte. Dann sehen wir ganz häufig, dass das Spielen so fortgesetzt wird, obwohl wir uns der negativen Konsequenzen bewusst sind. Also auch wenn wir wissen, das schadet uns jetzt zu spielen, statt zur Schule zu gehen, können wir irgendwie nicht anders. Und wenn dann irgendwann in der Folge dadurch auch so ein Leidensdruck entsteht und wir irgendwie so eingeschränkt sind in unserem Leben, wie er das ja berichtet hat von der Schule, ne, dann würde man sagen, dann gibt es so eine pathologisches Spielen sozusagen als Diagnose im Bereich von PC-Spielen. Und was du aber ja jetzt gerade mega gut nochmal auf den Punkt gebracht hast, ist, dass ja die Entwicklung in den letzten Jahren so krass zugenommen hat und eigentlich viele Kinder und Jugendliche ja viel mehr auch so auf Social Media Zeit verbringen, ne? Wir Erwachsenen ja übrigens auch. Und dass Experten sich da Gedanken gemacht haben und dass die Diagnosen verändert werden sollen in den nächsten Jahren. Und dass man das aufsplittet, dass es eben auch eine Abhängigkeit geben kann, einmal von Computerspielen, aber genauso auch zum Beispiel von Social Media. Und das finde ich mega spannend.
Oder wie in Lauras Fall, auch von Büchern zum Beispiel.
Ja.
Oder dazu kommt zwar auch ihr Medienkonsum, aber in erster Linie ist auch die Fantasie ein Fluchtraum. Und das finde ich super spannend bei dem Gespräch mit Laura.
Ja, hören wir mal rein.
Hallo Laura.
Hallo Kai.
Auch, ich habe es dir ja auch schon gesagt, super cool, dass du mitmachst. Und du hast jetzt ja schon ein bisschen Mäuschen spielen dürfen. Aber ich habe natürlich auch für dich die Rubrik.
Seelenstruggle Feelings.
Mediensucht fühlt sich für mich an wie?
Und für mich, wenn ich da zurückgucke, habe ich immer diese schwarze Wand hinter mir. Die hatte ich während meiner Depressionszeit auch. Hängt vielleicht damit zusammen, dass ich meine Mediensucht und meine Depression im gleichen Verlauf hatte, also in dem gleichen Zeitpunkt. Und an sich war die Zeit an sich auch irgendwie schön, sich in seine eigene Welt zurückzuziehen, die man sich aufgebaut hat, sich dort wiederzufinden, so Charakter zu erstellen, eigenes Leben erstellen, das, was man sich vielleicht wünscht, wie es laufen könnte.
Bei dir ist es ja gar nicht so das Spielen an sich, sondern...
Nee, bei mir ist das nicht das Spielen. Also ich habe auch gespielt, aber nicht so wie andere, vielleicht 5 Stunden am Tag. Ich habe vielleicht 1 bis 2 Stunden gespielt und das auch nicht jeden Tag, sondern meistens nur in den Ferien und das auch nicht jeden Tag oder am Wochenende.
Du hast deine eigene Welt ja nicht, du bist ja nicht in eine Welt, die besteht, geflüchtet, sondern du hast ja das ja, deine eigene Welt gebaut, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Nicht ganz. Also am Anfang hatte ich noch die Welt von der Herr der Ringe. Die hatte ich dann, sag ich mal, in meinem Kopf, hab mich da zurückgezogen und hab mir dann meine eigene Welt erschaffen.
Wie war für dich der Weg zu dem Punkt, wo du gesagt hast, das hat meinem Leben nicht gut getan? Also wann hast du gemerkt überhaupt, dass für dich gerade ungesund ist?
Also irgendwann wurde das in meiner alten Einrichtung immer schlimmer, immer mehr Streit, jeden Tag Stress. Und auch meine Depressionen wurden immer schlimmer, weswegen ich 3-mal in der Klinik war. Und diese Depression kam halt auch durch die Welten, weil ich in diese Welt rein wollte und nicht konnte. Und vor 1,5 Jahren habe ich gemerkt, nee, das wird schlimmer und schlimmer und ich kann nichts mehr machen, meine Noten sind schlimm. Ich konnte easy einen Gymnasiumabschluss machen und habe nicht mal 2 Zehner Haupt bekommen. Und dann letztes Jahr, ungefähr vom genauen Jahr, hatte ich dann den großen Zusammenbruch, bin dann in die Klinik, habe dann meine alte Wohngruppe verlassen, kam dann in die Obhutnahme und kam jetzt hier hin. Und ja, da wurde es halt besser. Also am Anfang habe ich mich zwar noch viel in die Bücher zurückgezogen, als ich mich noch nicht der neuen Schule angebunden habe. Oder ich war in der Schule angebunden, bin da aber nicht hingegangen. Und dann wurde das aber besser. Also jetzt zurzeit komme ich nicht mehr dazu, irgendwie irgendwas mit meinen Büchern zu machen.
Hast du viel zu tun?
Genau, ich habe zu viel zu tun.
Und war das für dich dann ein Punkt, dass du gedacht hast, ich brauche jetzt Hilfe? Und war das für dich ein Punkt, worüber du dich dann gefreut hast, sie zu bekommen? Ging da, wie war der Weg zur Hilfe? Ging das gut für dich? Und wie war das hierhin? Jetzt habe ich so viele Fragen auf einmal, aber du kannst sie alle verarbeiten, das weiß ich.
Genau. Ich war schon immer eine Person, die gesagt hat, nein, ich schaffe alles alleine, ich brauche keine Hilfe. Meine alte Einrichtung hat mich so oft in Kliniken gesteckt und hat gesagt, hier, du kommst erst zurück, wenn du dich verändert hast. Oder die haben auch gesagt, du brauchst Hilfe. Und ich war fest der Meinung, dass ich keine Hilfe brauche. Dann war ich für 1 Woche in der Klinik wegen meiner Depressionen. Und dann habe ich gesagt, gut, gib mir jetzt einfach meinen Therapeuten. Den habe ich erst 1 Jahr später bekommen. Und die konnte mir nicht helfen, weswegen ich immer weiter gesagt habe, nein, ich brauche keine Hilfe. Letzten Endes kam ich dann in die letzte Klinik für 1 Monat und habe dann gemerkt, also da muss was geändert werden. Und selbst wenn ich das nicht hinbekomme, dann muss es irgendwie anders hinbekommen. Die Therapeutin da hat mir gesagt, ich hätte keine Mediensucht, hat das 10.000 Mal meinen Vormund versucht zu erklären. Aber vielleicht, weil die Mediensucht da anders eingestuft wurde. Und dann kam ich in die Obhutnahme. Da war ich zwar immer noch gegen die Hilfe und war eigentlich immer noch gegen der Meinung, ich schaffe das schon, ich ziehe mich da raus. Aber da für mich keine andere Wohngruppe gefunden wurde, kam ich hier hin. Selbst hier habe ich am Anfang noch gesagt, nein, ich schaffe das, lasst mich in Ruhe. Bis ich dann selber gesagt habe, nee, macht jetzt einfach, was ihr wollt, gebt mir eure Hilfe.
Das ist auch ein richtig krasser Schritt. Also das ist ja, das klingt ja auch immer so, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt Hilfe angenommen, als würde jemand kommen, gibt einem die rote Pille und dann ist wieder alles toll. Das ist ja leider nicht so. Das habe ich jetzt schon irgendwie von vielen gehört und Herr Professor Dr. Holtmann hat das am Anfang schon gesagt, da fand ich das Bild so schön. Es ist irgendwie ja gerade bei so psychischen Erkrankungen immer so ein bisschen so schwierig. Weil einerseits ist man auf Hilfe angewiesen und ist krank. Andererseits muss man die Arbeit aber trotzdem alleine machen. Aber die Arbeit ganz alleine zu machen, ist manchmal oder oftmals ja gar nicht so der beste Weg. Manchmal ist die Hilfe, die man hat,
einfach nur, dass man nicht vielleicht alleine damit ist oder sich die Möglichkeit kriegt zu öffnen. So habe ich es jedenfalls immer bisher so rausgehört. Und ab wann war denn für dich der Punkt, wo du gesagt hast, die Hilfe tut mir gut?
Das war ja hier. Und also am Anfang dachte ich mir so, war ich schon am Überlegen, ja, nehme ich die Hilfe an oder nicht? Und da dachte ich, ich habe mein Leben ganz gut im Griff, bis ich jetzt zurückgucke. Und dann war ich ja hier, war noch in der Monitoring-Phase, war ganz drauf besessen zu beweisen, dass ich nicht so sehr am Handy war. Da wusste ich nicht, dass es noch andere Mediensuchten gab. Und dann hatte ich diese eine Stufe und dann, das hat dann, selbst diese eine Stufe hat wirklich stark geholfen, weil ich gemerkt habe, hey, hier sind auch andere, mit denen kann ich spielen. Und das hat wirklich, wirklich sehr geholfen. Also wirklich keine Lüge. Also das war krass. Und als ich erst hier hinkam, mir die eine Stunde gegeben wurde, habe ich die anderen mit, also langsam kennengelernt und habe langsam auch gemerkt, wie schön das Leben eigentlich hier ist. Vor allen Dingen, weil ich auch vom Dorf auf in die Stadt gezogen bin und hier viel mehr Kontakte gibt, wenn ich das so nennen kann. Ich kann mich viel besser anknüpfen. Das hat mir wirklich geholfen. Also, wie gesagt, war wunderbar.
Ja, wir beide haben ja schon gesagt, wir sind ja verbundene Dorfkinder im Prinzip, ne? Also Dorf hat viel Schönes, aber man ist eben auch am Ärmel der Welt, ne? Also wirklich ganz am Ende meistens.
Ja.
Ja, und bei dir ist es ja so, man trifft dich und man weiß ja sofort, du hast ja eine unglaubliche Fantasie, aber Fantasie kannst du ja nicht ausschalten. Also wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit einer Mediensucht, die an eine Konsole gebunden ist, kann ich die ausschalten. Wenn ich über Mediensucht nachdenke, würde ich Handy, Konsole, Computer. Wie war es bei dir? Weil scheinbar war es ja ein bisschen anders.
Also bei mir war das halt, Bücher werden ja auch als Medien angesehen.
Vergisst man fast, ne?
Ja, das vergisst man
schnell. Für alle Jüngeren, das sind diese Dinger, die man aufklappen kann mit Papier. Ne? Ja, genau.
Am Anfang habe ich viel gelesen. Mein allererstes Buch war Der Herr der Ringe. War ein guter Start, weil Der Herr der Ringe, man kennt es, ziemlich schwer ist. Und dann irgendwann, also mit 12 habe ich dann entschieden, hier, ich habe so viel Fantasie. Also ich habe damals schon mit Playmobil-Drachen gespielt. Und viele haben mir schon gesagt, wow, du hast so eine fantastische Fantasie. Nutzt die oder so. Also so oft habe ich das gehört. Und dann kam ich, als ich 12 war, spontan auf die Idee, hier, schreib mal dein Buch, mein allererstes Buch. Hat die eigentlich gesagt, war eine Fanfiction, war es aber nicht. War mal mit Geparden. Habe ich dann aber abgebrochen. Und dann hatte ich die Fanfiction angefangen. Und dann habe ich mich darin reingesteigert und dann halt auch mich in diese Fantasy-Welt reingestellt. Mich als Person genommen, reingestellt und so, sag ich mal, gemalt. Meine Welten gemalt.
Krasses Bild. Also würdest du sagen, die eigene Welt, die du erschaffen hast, ist deine Sucht? Oder kann man das so gar nicht sagen?
Will ich nicht so sagen. Also es ist mein Meisterwerk, so nenne ich das. Ich gehe zwar gerne da rein, weil ich das durch meine Sucht erstellt habe und halt dadurch so prägend ist. So, hey, ich weiß sofort, wo ich bin und so weiter. Ich würde aber nicht sagen, dass das meine Sucht ist, weil ich schreibe noch viele andere Bücher über andere Sachen. Also ich habe wirklich viele andere Welten.
Ich versuche es nur zu verstehen, so, weil ich das so spannend finde. Weil du hast es ja selbst gerade gesagt, das ist was man eigentlich immer so positiv, das ist ja rein positiv, wenn man jemand sagt, du hast eine blühende Fantasie, gerade bei Kindern und das ja eher auch fördern will. Und bei dir bin ich noch nicht ganz dahinter gestiegen, wo das für dich das Problem ist.
Also bei mir war das Problem, dass ich mich dadurch oft, also zum Beispiel in den Roleplays, also ich hatte auf WhatsApp Roleplay-Gruppen, ich habe jetzt wieder eine, die ist aber nicht so krass wie damals. Ich hatte Roleplay-Gruppen, habe wirklich 24/7 öfters auf mein Handy geguckt, um in diese Roleplay-Gruppen mitzumachen.
Das heißt, das ist eine WhatsApp-Gruppe, Entschuldigung, jetzt die Nachfrage, aber das ist eine WhatsApp-Gruppe, du erstellst zusammen eine Geschichte, kann das sein? Du bist in der Rolle?
Nee, also ja, doch so ähnlich. Also du erstellst dir einen Charakter, der wird OC genannt, also Own Character. Und also du kannst mehr als einen erstellen. Und dann schreibt man halt mit anderen Personen so eine Story. Also nicht ganz wie ein
Kettenbrief. Kennst du nicht?
Kein Kettenbrief, weil sonst WhatsApp würde spacken. Also so wie ein normaler Chat.
Ja, ja.
Und jeder schreibt halt, sag ich mal, seine eigene Geschichte, aber Charakter können sich koppeln halt.
Genau.
Es ist kompliziert.
Ein Kettenbrief war früher, konnte man immer so, du schreibst mal, oder die unendliche Geschichte hieß das. Da hat man, der erste schreibt drei Wörter, der andere schreibt drei Wörter weiter, so ist es nicht.
So ist es.
Sondern jeder schreibt seine eigene Geschichte und die können sich aber begegnen.
Genau, also die koppeln sich meistens, also wirklich oft. Also dann schreibe ich halt dahin.
Okay, nur dass ich das mal verstanden habe. Okay.
Ja,
das
alles
war,
gut.
War dann schon etwas, was dich dann dann doch irgendwie an deinen, jedenfalls an den Chat gebunden hat.
Genau.
Mhm. Okay.
Und ja, dann gibt's halt wieder, wie gesagt, zu der Büchermediensucht. Ich habe halt, wie gesagt, auch wirklich oft gelesen. Ich habe oft auf Wattpad irgendwas gelesen und ja, mich auch auf TikTok zurückgezogen, habe Edits dazu gesehen. Ich weiß nicht, Edits müsstest du, glaube ich, kennen.
Also geschnittene
Videos, genau.
Okay, ja, dann ist gut, dass wir es erklären, weil ich habe, ehrlich gesagt, hätte ich das Wort jetzt nicht benutzt, aber ich habe jetzt versucht zu antizipieren, weil das ist... Setz voraus, dass ich nichts weiß.
Alles gut. Und habe mich halt, also habe auch viele Sachen von dem ausgedruckt, zum Beispiel von der Person, die in dieser Welt lebt.
Jetzt habt ihr beide ja schon ganz viel geschafft, wovon, was andere vielleicht noch nicht haben oder noch nicht die Chance dazu hatten oder vielleicht auch nicht den Mut. Ihr seid ja hier und redet darüber, das ist schon was ganz Tolles und ihr seid schon länger in Behandlung. Hast du vielleicht noch einen Tipp an jemanden, der oder die sich da angesprochen fühlt?
Also meine Tipps, ich habe zwei. Erstens, es gibt keine Phasen. Es gibt niemals Phasen. Also sollte eine Person zu einem sagen, das ist nur eine Phase, lügt diese Person. Weil Phasen sollten ein kleiner Abschnitt sein. Und wenn es sowas betrifft, sind es auf keinen Fall Phasen. Also wenn es Depressionen sind, Suizid oder andere psychologische Probleme sind, dann wird das niemals eine Phase sein. Sowas kann nicht von alleine weggehen. Und mein anderer Tipp ist halt, selbst wenn man davor Angst hat, das jemandem zu sagen, wäre das trotzdem besser, es zu sagen.
Okay, also lieber einmal zu früh was sagen, als einmal zu spät.
Genau.
Okay.
Sonst bereut man das sein ganzes Leben.
Ja, im besten Fall nicht. Was hat sich für dich positiv verändert, sagen wir mal so, was du jetzt so sagen würdest?
Jetzt habe ich sehr gute Noten, habe gestern eine 2 Plus in Mathe zurückbekommen.
Glückwunsch, eine 2 Plus in Mathe?
Ja.
Boah, okay, alles klar. Ja, ne, das ist eine Ansage.
Ich bin eifersüchtig auf meinen Klassenkamerad, der hat eine 1 Plus.
Ja, gut. Kannst ja noch dahin kommen.
Ja, also das hat mir sehr geholfen und auch Freunde außerhalb, also mit denen treffe ich mich wirklich jede Woche. Das gefällt mir halt wirklich sehr und da habe ich kaum gemerkt, dass ich nur noch eine Stunde Medienzeit hatte und habe dann auch ein gutes Dreivierteljahr nicht gewollt. Also wir haben so ein Stufensystem und ich wollte meine Stufen nicht höher. Also ich habe gesagt, ich bleibe jetzt bei dieser Stufe erstmal.
Das heißt, die Medienzeit wird dann nicht hochgeschraubt oder genau. Du bleibst erstmal.
Ja, okay. Ich war dann die ganze Zeit bei Stufe 1 und dann hatte meine Fuchsbetreuerin oder auch viele anderen gesagt, hey, du musst mal eine Stufe höher und so weiter. Du hast eigentlich die Mitte und so weiter. Das Problem, was mir halt gefehlt hat, war das Hobby. Und ich hatte kein Hobby. Ich wollte die ganze Zeit Bogenschießen, hat nur ein bisschen viel gekostet. Und irgendwann hat die Einrichtung dann gesagt, dass wir keine Hobbys mehr machen müssen, sondern Freizeitaktivitäten außerhalb. Also man trifft Freunde, man geht in den Park und dann bin ich auch meine Stufe weiter hochgegangen und mittlerweile habe ich 4 Stunden und manchmal merke ich mir so, nee, mein Handy ist gerade einfach viel zu langweilig. Eigentlich will ich gerade was anderes machen.
Cool. Krass. Also es hat sich ja für dich in dem einen Jahr alles um 180 Grad gedreht gefühlt.
Ja, also ich gucke da immer gerne zurück. Also für mich, also ich bin selbst stolz auf mich, muss ich sagen. Ich sage das meine Bezugsbetreuerin sehr gerne, wie ich mich damit fühle, wie cool ich das finde und auch wie krass ich das finde, dass ich jetzt diese Stufen hochgegangen bin. Und was ich eigentlich auch geschafft habe mit den Noten und auch mit der Schule. Ich habe nie gedacht, dass ich wirklich so weit komme mit meinen Noten. Also so gut. Ich hatte wirklich noch nie eine 2 Plus von Mathe nach Hause gebracht. Ich war gestern so stolz, als ich die dann in der Hand hielt.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Also du hast mir die Frage fast vorweggenommen, aber das wäre ja meine nächste Frage gewesen. Worauf bist du rückblickend stolz? Du hast ganz viele coole Sachen schon aufgezählt. Dann schiebe ich noch eine nach.
Ja.
Wo willst du hin? Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, das wünsche ich mir so? Also für mich als Ziel. Kann beruflich sein, kann eine Einzelmatte sein, kann aber auch privat sein. Ist
also
egal.
Ich hatte ja schon so leicht angedeutet, dass ich Autorin bin. Und also meine größten Ziele sind halt entweder Schauspielerin zu werden, aber ich möchte halt, dass meine Bücher erfolgreich werden. Also ich habe jetzt schon richtig gute, positive Rückmeldungen und also ich werde auch schon oft von meinen Freunden oder meinen besten Freundinnen auch gefragt, wann bringst du dein Buch raus? Wann bringst du dein Buch raus? Ich will eine Unterschreibung, ich will ein Autogramm, ich will bei deiner Buchvorstellung dabei sein. Darauf bin ich auch sehr stolz, auf meine Bücher.
Siehst du das als Gefahr für dich, dass du wieder, sagen wir mal, oder da den Bezug verlierst oder zu sehr da drin bist? Oder bist du damit, fühlst du dich so sicher und so safe, dass das gut klappt?
Also ich hatte ja gesagt, dass ich stolz auf mein Buch bin und meine ersten beiden richtigen Teile, auf denen ich am meisten stolz bin, bin ich so oder so fertig. Aber ich glaube nicht, dass ich da rein verfallen werde, weil ich ja trotzdem noch andere Termine habe und diese Termine mich ja trotzdem davon fernhalten,
ja,
weil die ja für meine Zukunft sind. Ja.
Also echt vielen, vielen Dank.
Mach ich gerne.
Mega spannend auch irgendwie, gerade jetzt bei den beiden, bei so einem erstmal total überschaubaren Thema wie medienbezogene Störungen.
Mhm.
So krass unterschiedliche Wege zu sehen in die Therapie, aber auch mit damit umzugehen. Ich finde, wo beide ja unglaublich stolz schon sein können darauf, und das sind sie auch zum Glück, dass sie ja gerade Wege finden wieder in die reale Welt.
Voll.
Weil ich glaube, ja, das Problem, was beide am meisten hatten, war, dass die andere Welt verfügbar war für sie und die da immer super hingehen konnten und hingehen können. Das stelle ich mir super schwierig vor, weil die ja immer da ist.
Voll. Ist es, glaube ich, auch, ne? Weil du kannst ja Medien heutzutage nicht mehr entfliehen. Und es ist ja auch nicht nur schlecht, dass wir Medien haben. So, ne?
Also, sagst du, es ist schon gut, auch Wege zu finden, mit Problemen oder mit Stress zu dealen. Ich meine, jeder hat ein Hobby, wo man sich mal rein begibt oder
voll.
So. Wahnsinn auch, dass die eigene Fantasie da so ein Thema ist, was einen da auch mal entlastet und den Kürbis auch mal ein bisschen ruhen lässt.
Mega. Also ich finde auch, was Laura erzählt hat, ne, eigene Geschichten zu schreiben, das ist was total Besonderes und eine große Kompetenz, die sie da auch hat, ne? Aber ich glaube, schwierig wird's einfach dann, wenn das Maß nicht mehr passt. Egal, ja,
wann passt das Maß denn nicht mehr? Da bin ich gespannt.
Ja, ich glaube, auch da gibt es wie immer nicht so die eine Zahl, wo man sagen würde, okay, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 5 Stunden am Tag spielst, dann ist das Maß voll, so, ne? Sowas ist mir nicht bekannt. Das Maß ist, glaube ich, dann einfach voll, wenn du selber schon das Gefühl hast, du kannst nicht mehr aufhören damit. So. Und was ich wirklich auch entscheidend fand, und das haben beide gesagt, ist, wenn andere Lebensbereiche eben vernachlässigt werden. Ne? Und das spiegelt sich ja auch so in den Kriterien
Schule,
für die
Familie,
Diagnosen.
Freunde,
ja, alles. Genau. Ah, okay. Und wenn ich auch weiter schreibe oder Computerspiele, obwohl ich weiß, boah, das ist jetzt eigentlich auch mit negativen Konsequenzen verbunden, weil ich die Schule nicht mehr schaffe oder weil ich meine Freunde überhaupt nicht mehr sehe. Ne? Und dann würde ich denken, ist das Maß einfach voll. Und auch wenn du dir selber schon die Frage stellst, scheiße, wie soll ich damit eigentlich aufhören? Ne? Ah. Also wie soll ich das denn aufhören? Ich kann doch gar nicht mehr aufhören. Dann wäre eigentlich der Zeitpunkt, sich Unterstützung zu holen.
Und spannend ist ja, ich meine, da wirst du viel mehr sagen, viel zu allem mehr sagen können als ich, aber scheinbar gibt es ja auch dafür verschiedene Skills, Möglichkeiten zu lernen, damit zu dealen und das wieder hinzukriegen. Also wie gesagt, den Schritt wieder in die Realität zu schaffen, oder?
Ja, voll. Also ich finde, was beide ja erstmal berichtet haben, was ihr Weg raus war, war, dass erstmal die Medienzeit irgendwie beschränkt wurde. Ich finde total wichtig zu erwähnen, dass die nicht ganz weggenommen wurde, ne? Weil das ist einfach ja auch nicht realistisch.
Das geht ja auch gar nicht. Also du kannst ja heute nicht mehr ohne Bildschirm, ohne Medien überhaupt nichts mehr machen.
Ne, aber dass die Zeit einfach eingeschränkt wurde, dass es weiter Teil des Lebens bleiben darf, aber halt nicht 24/7, sodass wieder Raum entstehen konnte für
Entschuldigung.
Alles gut, für ein echtes Leben.
Ja, ich glaube, das fand ich so wichtig, dass weil eine Beschränkung und Medienbeschränkung, ich weiß noch, ich hatte früher mal Fernsehverbot. Das war das Schlimmste für mich. Aber das ist keine Bestrafung, sondern das ist eher eine Hilfestellung, damit man wieder das andere sieht. Ich kann mir vorstellen, wenn man in sowas drin ist, wie ein Buch oder ein Spiel oder Musik oder wo drin auch immer, dann ist man so im Tunnel.
Ja.
Und wenn man da so drin ist, dann sieht man links und rechts nichts mehr.
Ja.
Und das haben beide irgendwie so schön erzählt, dass das eben gar nicht als Bestrafung empfunden wurde, sondern auch gerade zum Beispiel Laura, die gesagt hat, ich wollte erstmal gar nicht mehr Medien, als es mir sogar zugestanden wurde, weil ich gerade so Spaß daran hatte, was links und rechts passiert.
War so ein Orientierungsrahmen.
Ja,
ne?
Genau.
Und ich finde, was ja auch, Was ich einfach auch mega wichtig finde, der Weg kann nicht sein, dass Mediennutzung irgendwie für immer nur vorgegeben wird und eingeschränkt wird, ne? Sondern ich finde eher wichtig, dass man dann mit den Kindern und Jugendlichen dahin guckt, wie können die dann selber wieder Kontrolle erlernen? Also wie werden die selber fähig dazu, für sich einzuschätzen, bis dahin ist es für mich okay und ich kann parallel ein gutes, reales Leben führen, und ab wann wird es für mich zu viel und wie muss ich da reagieren? Und ich glaube, das ist schon sehr individuell verschieden und gleichzeitig gibt es, glaube ich, schon ganz gute Ansätze, auch genau das Kindern und Jugendlichen beizubringen.
Du meinst dieses schreckliche Wort Medienkompetenz.
Ja.
Das klingt sofort nach Schule, aber
das klingt sehr
Wort,
nach Schule, ja.
Um mal zu lernen, wie gehe ich eigentlich wirklich damit um? Eigentlich muss ich da auch nochmal einen VHS-Kurs belegen, weil man häufig irgendwie, glaube ich, keinen Bezug dazu hat. Ist aber ein super Thema, was wir im Deep Dive auf jeden Fall nochmal aufgreifen.
Ich wollte gerade sagen, da hast du deinen VHS-Kurs,
ja.
Im Deep Dive.
Ja, den werde ich mal besuchen. Also wir machen dazu natürlich, wie immer, und wenn ich wir sage, meine ich natürlich Davina und wirklich Fachpersonal, die sich damit auskennen. Da bin ich dann nicht mehr mit von der Partie, weil es dann wirklich darum geht. Es geht darum, um Medienkompetenz zu erlernen. Wie kriege ich eigentlich die Skills, damit umzugehen? Was gibt's da für Möglichkeiten? Mhm. Und da geht ihr nochmal deep rein.
Genau.
Und wie immer gilt natürlich, ne, wenn ihr diese Folge gehört habt und ihr denkt, hey, das trifft vielleicht auf mich zu oder mir geht's damit nicht gut, sucht euch Hilfe, sprecht Leute an und wir packen natürlich wie immer alles auch in die Shownotes, wo ihr Hilfe findet. Und ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben und anhauen. Und die, ich kann auch sagen, aus Erfahrung, die Leute bei der LWL-Uniklinik in Hamm und auch bei allen anderen LWL-Unikliniken, die haben solche Ohren, die hören immer gerne zu.